Branche vor neun. Eine Woche, ein Talk. Der Reise vor neun Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.
Kaum ist Frühling, ist schon Sommer. So könnte man das eigentlich gut zusammenfassen, wo wir uns gerade alle befinden. Freuen uns auf jeden Fall bei diesen heißen Temperaturen, dass wir auch gleich einen ganz besonders heißen Talk haben. Auf jeden Fall ist hier der Chefredakteur von Reise vor neun, Christian Schmicke.
Und hier ist Sabrina Gander, die Chefin von St. Elmo's Tourism Audio Visions.
Heiß im Sinne von ab in den Urlaub, könnte man auch sagen, denn du sprichst mit einem Mann, der sich genau damit beschäftigt, wo es im Urlaub dieses Jahr hingeht, was es für Trends gibt vor allem, und ich will aber gar nicht zu viel verraten.
Ja, und mein Gesprächspartner macht das erstens, was er tut, schon sehr, sehr lange. Wie lange er das wirklich macht, hat er mir im Gespräch verraten. Und er verkauft auch nicht irgendwelche Reisen, sondern er bewegt sich im absoluten Luxussegment. Oliver Kreipe forscht seit vielen Jahren zu Trends bei Luxusreisen und ist außerdem Leiter der Vertriebsakademie Air Tours and Friends des gleichnamigen Veranstalters. Und mit ihm habe ich mich darüber unterhalten, was denn gerade so im Segment der Luxusreisen abgeht, wie sich da die Ansprüche und Wünsche der Gäste verändert haben. Und last but not least haben wir auch noch über so ein paar Buzzwords uns ein bisschen ausgetauscht. Also dieses berühmte Longevity und Achtsamkeit und solche Dinge. Ob das jetzt einfach nur kurzfristige Hypes sind oder ob da tatsächlich etwas hintersteckt.
Ja, und damit man gut mitreden kann bei genau solchen Buzzwords und diesen Themen, würde ich sagen, ich schalte mich stumm und hier kommt der Talk der Woche.
Hallo Olli.
Hallo Christian.
Ich habe mal kurz recherchiert und festgestellt, du bist im Luxusreisesegment ja schon ganz schön lange unterwegs, ne? Wir sind sozusagen zwei alte Hasen in der Reisebranche, nur dass du dich immer in einem bestimmten Metier bewegt hast. Wenn ich es richtig recherchiert habe, bist du seit 2005 für Air Tours und das, was heute Air Tours and Friends heißt, unterwegs. Damals hieß das, glaube ich, noch Air Tours Business Club. Und du bist in eurem Konzern sozusagen der Trendforscher für Luxusreisen. Und nun haben wir ja alle schon mitgekriegt, dass Luxus heute nicht mehr zwingend mit goldenen Wasserhähnen und Ähnlichem verbunden sein muss oder nicht mit einer bestimmten Sternekategorisierung von Hotels. Aber dann klär uns doch mal auf, worum geht's denn heute?
Ja, Christian, also erstmal mal vielen Dank, dass ich heute mit dir sprechen darf. Ich bin noch viel älter bei Air Tours eigentlich, als du gesagt hast. Nämlich seit 1995 habe ich angefangen als Verkaufsleiter für Norddeutschland, bin dann 2005 nach Frankfurt gegangen, um den Air Tours Business Club aufzubauen, das größte Luxusnetzwerk im Reisebüro-Bereich im deutschsprachigen Markt beziehungsweise auch in Europa. Und dann nach einer kleinen Pause zu Air Tours zurückgekehrt und dann 2013 den Air Tours and Friends aufgebaut. Und unser Ziel war damals zu sagen, also mit all dem aus dem Air Tours Business Club, ich war ja auch nebenbei Herausgeber eines Luxusreisemagazins, und mit der ganzen Expertise, die ich hatte, wollte ich was komplett Neues machen. Und Air Tours and Friends wurde dann geboren als Idee, das, was die Hoteliers machen, auf die Reisebüros zu adaptieren. Also die Begegnungsqualität eines Ritz-Carlton oder Four Seasons auf die Reisebüros zu adaptieren. Und das war halt so gut und wurde dann im Laufe der Jahre ausgeweitet auf Psychologie, Soziologie, Trendforschung. Und dass das jetzt eine absolute Alleinstellung im Markt bekommen hat und auch, dass jetzt die größte Akademie in der Touristik in Europa ist. Und ja, wie du sagst, eines der Themen ist natürlich meine Aufgabe, die Reisebüros zu informieren, wie sich der Luxusreisemarkt wandelt. Das war ja die ursprüngliche Frage, nicht wahr? Und da muss ich leider ein bisschen ausholen, weil wir begegnen oder wir befinden uns heute in der Zeit der Spätmoderne. Das heißt, seit ungefähr 1980 begann der Wandel in der Gesellschaft weg vom Erreichen des Lebensstandards hin zur Lebensqualität. Ich mache das jetzt mal kurz. Das heißt, die Soziologie nennt das die Singularität der Gesellschaft. Also sprich, die Menschen haben ihren Wohlstand wieder erreicht in 30, 35 Jahren des Wiederaufbaus. Und dann ging es halt innerhalb des Wohlstands quasi in der Spitze der Selbstverwirklichung oder in der Spitze der Bedürfnispyramide darum, um die Selbstverwirklichung. Und das ist das, was wir heute unter Singularität verstehen, dass sich die Menschen immer mehr weg von Statusgütern bewegen hin zu Erlebnissen. Also alles, was ihre Identität fördert, ihre Identität unterstützt. Und das ist halt das, was heute eigentlich den Luxusmarkt ausmacht. Also Erlebnis, sei es jetzt Gastronomie, sei es jetzt auch transformative Erlebnisse, also wo man Wissen über Angebote wie Kochschulen, das ist so das Begehrteste in der Hotellerie überhaupt auf Gästeseite erfahren kann. All das macht heute halt den Luxus aus.
Okay, nun wird ja gerade über das Thema Wohlstand und dessen mögliche Gefährdung in der Gesellschaft intensiv diskutiert. Das Luxussegment wächst aber ungeachtet dessen weiter, oder?
Das ist ja genau der Punkt. Genau, also wir haben eine Abkehr von Luxusgütern. Also wenn wir so Konzerne wie Louis Vuitton oder auch Hermès ansehen oder Kering, den zweitgrößten nach Louis Vuitton, größten Luxuskonzern der Welt, die haben alle große Probleme und seit über 5 Quartalen liefern sie halt Minuszahlen, weil wir uns halt eigentlich global mehr oder weniger von diesen Statussymbolen wegbewegen hin in diesen immateriellen Luxus. Und das spielt aber der Touristik in die Tasche. Das heißt, auch wenn diese Luxusgüterkonzerne an Markt verlieren, gewinnt die Touristik, weil es einfach ein Shift ist von Geldern oder von Ausgaben der Menschen hin zu dem, was ihre Identität unterstützt oder Selbstwirksamkeit unterstützt. Also sprich, ein Erlebnis oder eine Reise wird ja Teil von einem selber, anders als ein Luxusgut. Und deshalb ist es so, dass wir nach wie vor ein zwar auch natürlich auch immer krisenbedingt auch ein volatiles Geschäft teilweise haben, aber übers Große und Ganze gesehen nach wie vor eine Wachstumsbranche haben.
Okay, nun kann man ja sagen, für mich ist vielleicht der größte Luxus, irgendwo in der Natur, im Grünen zu sitzen und meine Ruhe zu haben. Kann man alle diese Bestandteile, die man jetzt beim Reisen dem Luxus zuordnet, tatsächlich auch verkaufen?
Ja, das kann man auf jeden Fall. Jetzt hast du so einen Stichpunkt mit Natur gebracht. Das ist absolut richtig. Also wir sehen jetzt, wenn wir das auf die aktuellste Zeit, und damit meine ich halt die Zeit seit 2020, als wir mit der Pandemie uns seitdem eigentlich in einer Art Dauerkrisenmodus bewegen, sehen wir in der Soziologie ganz klar, dass die Menschen sich auch ihre Antwort drauf finden. Und da haben wir drei große Sehnsüchte. Und die erste Sehnsucht der Menschen drückt sich aus in der Sehnsucht nach Robinson-Feeling. Das ist also weg von der Krise, weg vom Alltag, weg von Nachrichten. Das heißt, sei es nun ein Inselresort, sei es ein Urlaub in der Wildnis, in der Weite Kanadas, wo wir wirklich starke Zuwächse haben. Oder natürlich auch in Südafrika. Oder Skandinavien haben wir jetzt auch neu aufgenommen über unseren Private Travel Service, der halt für individuelle Reisen zuständig ist. Also da sehen wir definitiv eine starke Nachfrage. Zudem haben wir auch einen starken Trend in die Vergangenheit rein. Also Nostalgie ist ein Riesentrend geworden,
Okay.
dass Kunden auch gerne an die Orte reisen, wo sie schon mal gute Erfahrungen gemacht haben, wo sie Erinnerungen mit verbinden. Ist ein ganz starkes Segment, das geht aber über alle Branchen hinweg. Also Adidas hat auch gerade eine riesen Nostalgiekampagne gefahren mit 50 Millionen Werbemitteln. Und das geht rein bis in die Gastronomie, wo es Nustalgia heißt. Also die Interpretation, die Neuinterpretation von Omas Gerichten, wie es so schön heißt. Also in allen Lebensbereichen haben wir diesen Trend in die vermeintlich heile Welt der Vergangenheit und das drückt sich auch im Reisen aus. Und das Dritte ist halt die Sehnsucht nach Gemeinschaft. Also die Familie hat seit Covid eine starke Renaissance erlebt oder erlebt nach wie vor eine starke Renaissance. Das sehen wir zum Beispiel in der Nachfrage nach großen Einheiten, also Suiten bis hin zu Villen. Also der Mehrgenerationenurlaub ist hier das Schlagwort. Also wir sehen das de facto definitiv auch an den Zahlen, auch an den Zuwächsen in diesen Bereichen. Und ja, wie gesagt, also wenn man weiß, in der Krise richtig zu antworten, auch als Anbieter, kann man durchaus nach wie vor sehr gut durch den Markt segeln.
Du hast gerade schon einige Zielgebiete genannt, die jetzt gerade interessant sind, werden, geblieben sind, wie auch immer. Welche würdest du da besonders hervorheben wollen für den Luxusmarkt?
Der Dauerbrenner im Sommer ist definitiv im Luxussegment Griechenland. Wenn wir auf Europa schauen, weil Griechenland hat in den letzten Jahren ein sehr gutes Produkt aufgestellt und kommt gerade dieser Nachfrage nach großen Wohneinheiten sehr entgegen. Und da haben wir auch Neueröffnungen mit Four Seasons Mykonos oder das Amo Luxury Collection auf Rhodos. Also das ist ein sehr, sehr starkes Geschäft. Türkei erlebt wieder nach einer Delle, die wir jetzt im März natürlich erlebt haben, eine sehr, sehr starke Renaissance der Nachfrage. Und natürlich ist Airtus naturgemäß im Fernreisenbereich sehr, sehr stark. Also wir sehen deutlich eine Verlagerung in die Nachfrage nach dem Westen, sage ich mal. Deshalb also Kanada ist für uns sehr, sehr stark und sehr, sehr wichtig. Hawaii werden wir neu auch über Private Travel aufnehmen, weil das natürlich auch ein starkes Reiseziel ist. Also da und Südafrika ist auch ein Dauerbrenner, hat aber im Moment auch definitiv einen absoluten Nachfrageschub. Ob das Namibia ist, ob das Botswana ist, und natürlich auch Ostafrika, wo ja auch immer mehr große Luxusbrands, Resorts und Lodges eröffnen.
Nun lebt ja ein Konzern wie TUI, zu dem Airtours auch gehört, so ein Stück weit auch immer von der Skalenökonomie, ne? Also da müssen schon ein paar Zahlen her. Wie viel Standardisierung verträgt denn nach allem, was du jetzt erzählt hast, heute noch, das Luxusprodukt beim Reisen?
Das ist eine starke Frage. Also wir sehen durch diese, oder ich hole noch mal ein bisschen aus, wenn ich darf.
Gerne.
Wir haben ja durch das, was ich eben gesagt habe, durch diesen gesellschaftlichen Wandel in die Singularität, also sprich, dass der Einzelne, sprich seine Selbstverwirklichung oder auch das Streben nach Glück, könnte man eigentlich auch sagen, in den Vordergrund stellt, hat sich auch der Luxus demokratisiert in den letzten 20, 30 Jahren. Das heißt, Luxus wurde immer auch auf der Angebotsseite natürlich. Ich meine, wir haben das größte Hotelwachstum auf der Welt, ist im Luxusbereich. Und wir haben immer mehr Angebot und auch oft auch sehr erreichbares Angebot für den Mittelstand. Also die Frage ist ja, was ist jetzt Luxus, ne? Da muss man ja auch mal definieren. Also für den gesunden Mittelstand und auch für Aspirationskunden. Also gerade die jungen Leute sind auch sehr luxusaffin. Also sprich ab Mitte 20 aufwärts ist das ein sehr wichtiges Klientel, was wir natürlich auch erreichen wollen. Da Standard ist überhaupt kein Problem im Luxus. Die Herausforderung oder die Aufgabe für uns als Luxusvermittler ist nur, den Kunden die Möglichkeit zu geben, trotzdem so ein, wie die Hotellerie sagt, so ein seamless Experience zu haben, also einen nahtlosen Urlaub zu haben. Also durch diese Demokratisierung des Luxus oder auch durch die Nachfrage weltweit ist ja natürlich auch das Thema, sage ich mal, das Overtourism sicherlich ein Thema, was uns alle auf Reisen betrifft, dass Flughäfen voll sind, dass kein Flieger mehr irgendwo noch freie Plätze zur Verfügung hat irgendwie. Also es wird ja wirklich sehr, sehr viel gereist. Und unsere Aufgabe sehen wir darin, über Mehrwertangebote, sei es nun, ob die jetzt höhere Flugklassen, aber gerade auch Limousinentransfers, Airport Lounges, Fast Tracks, natürlich dem Kunden die Möglichkeit zu geben, ohne dass er vor allen Dingen nachfragt, sondern die Reise vorauszudenken, ihm die Möglichkeit zu geben, natürlich dieses Luxuserlebnis, was er im Kopf hat, natürlich auch dann zu erleben. Und ich glaube, das ist die wichtigste Aufgabe für alle Vermittler im Reisegeschäft. Wenn wir Luxus versprechen, heißt Luxus wirklich auch, die Reise vorauszudenken. Und an all den Stellen, wo es zu, sage ich mal, Hürden kommen kann, das Luxuserlebnis beeinträchtigt werden könnte, sprich Schlange stehen am Flughafen oder keinen Privattransfer anzubieten, das wäre dann meines Erachtens etwas fahrlässig. Also das ist die Aufgabe, die wir haben, und dann ist ein Standardprodukt, was dadurch aufgewertet wird, überhaupt kein Problem.
Okay, du hast vorhin schon die Rolle der Kulinarik im Bereich des Luxusreisens erwähnt, also Essen, trinken, genießen. Hat sich da in den letzten Jahren was entwickelt oder verändert, deiner Einschätzung nach?
Ja, also definitiv. Also in meinen Trendseminaren sind, also für mich sind die größten Treiber im Luxussegment, also Treiber heißt die größten Faktoren für Menschen, sich für ein Hotel, sprich für ein Reiseprodukt zu entscheiden, das Thema Wellness, respektive Longevity und das Thema Gastronomie. Und Gastronomie ist jetzt kein Trend, sondern eigentlich ein dauerhafter Megatrend, der für die Kunden einfach mit den höchsten Stellenwert hat. Und es gibt ja auch Untersuchungen unter Kunden, die sagen, der Luxuskunde macht drei Dinge im Urlaub. Das ist Fine Dining, das ist kulturelles Sightseeing, das macht er mehr als der normale Reisende, und das ist Shopping. Und dann kommt auf Platz 4 schon das Thema Wellness. Also sprich, Fine Dining ist ein ganz wichtiger Entscheidungsanker, und da hat sich enorm viel getan, wenn man die Kulinarik in den Hotels angeht, an der Raffinesse, an der Auswahl. Japanische Küche ist heute ein Muss. Kein Hotel eröffnet ohne ein japanisches Restaurant. Sterneköche als Gastköche einzuladen oder selber im Resort zu haben oder im Stadthotel ist enorm wichtig, auch als Erkennungswert oder als Charakter eines Luxushotels, bis hin zu dem Thema, was ich vorhin schon sagte, der Kochkurse. Da hat Google Analytics letztes Jahr eine Statistik eröffnet, dass 500% Nachfragezuwachs allein 2025 nach Kochschulen in der Hotellerie verzeichnet worden sind. Weil, wie gesagt, die Leute, alles, was sich um Kulinarik dreht, ist enorm wichtig. Bis hin zu dem äußerst beliebten Thema des Destination Dinings, dass also gerade die Beach Resorts immer mehr Möglichkeiten dem Kunden eröffnen, außerhalb des normalen Gastronomiebetriebs sein privates, intimes Candlelight-Dinner am Strand, auf einer Sandbank, auf irgendeinem abgelegenen Felsen oder im Garten oder auch natürlich in der eigenen Villa. Also da wird so viel um das Thema Kulinarik herumgebaut, weil die Hoteliers natürlich auch wissen, dass das ein ganz wichtiges Asset ist.
Du hast eben zu meiner Überraschung erwähnt, dass Shopping noch ein wichtiges Thema
Ja,
sei.
natürlich,
Und
ja.
vorher hast du gesagt, das mit den Statussymbolen sei ja jetzt eigentlich vorbei. Und ich dachte dann, okay, Shopping, das ist vielleicht für die chinesischen Gäste noch interessant, aber nicht mehr zwingend für die Deutschen oder Europäischen. Da liege ich falsch, oder?
Wäre jetzt ja eine fahrlässige Aussage, wenn ich jetzt sagen würde, die Leute shoppen nicht mehr und pumpen alles in die Erlebnisse rein. Also so 100% ist das natürlich nicht, aber wir sehen es als ein, also Luxusgüter meint halt die großen Luxusgüter, ne? Also ich sage jetzt mal gerade die Klientel, die jetzt nicht ultra Luxus ist, oder ich mach's mal anders. 2% der Luxusgüterkunden weltweit haben 2019 38% des Luxuskonsums ausgemacht. 2026 sind es diese 2% verantwortlich schon für 50% des Luxuskonsums. Das heißt, dass wir eine immer wohlhabendere Teil der Gesellschaft haben, die immer mehr Geld hat. Also sein Vermögen zu verdoppeln war in den letzten 20 Jahren überhaupt kein Thema, gerade wenn wir den Aktienmarkt betrachten, der wirklich in weiten Teilen abgekoppelt ist von der Realwirtschaft, gerade auch in den USA. Da kann man sehr leicht, sage ich mal, wenn man Geld hat, das Geld vermehren. Aber gerade die Aspirationskunden, die natürlich auch einen großen Teil des Luxusmarktes ausmachen, die überlegen sich halt jetzt, ob ich eine Handtasche von Hermès für 5.000 € oder das lieber ein Erlebnis. Das meint halt diesen Shift vom Luxusgut hin zum Erlebnis. Aber natürlich gehe ich gerade im Städtebereich, natürlich gehört Shoppen absolut zum Erlebnis dazu. Also Shopping ist ja auch ein Erlebnis, ne? Nur wie gesagt,
Die einen
diese
sagen so, die anderen so.
Ja, ne? Oder auch wenn wir den Uhrenmarkt betrachten, das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Teil des Luxusmarktes. Der ist ja, jetzt war ja gerade im März die große Messe in Genf, die Wonders and Watches. Also die schwimmen jetzt auch nicht gerade im Glück, ehrlich gesagt, wenn es um die hochpreisige Akzeptanz der Uhrenmarken angeht. Also da gibt es schon auch in diesem Bereich einen Rückgang der Nachfrage. Aber natürlich wird nach wie vor geshoppt, das ist ja ganz klar.
Dann lass uns doch gerne noch mal über so ein paar Buzzwords in diesem Segment reden, die mich tatsächlich als Journalist schon seit einer ganzen Weile auch ein bisschen nerven. Du hast gerade mir erklärt, wie ich Longevity aussprechen soll. Jetzt weiß ich es endlich. Ne, dann ist immer wieder die Rede von Achtsamkeit und meine Mein Eindruck ist, dass da irgendwie jede Woche eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird. Ist das tatsächlich etwas, was dauerhaft bleiben wird? Also dieses Bedürfnis, gesund alt zu werden und auf sich zu achten und all das? Oder ist das jetzt einfach nur der nächste neue Hype?
Also das ist eine Frage, die kann man nur mit Ja beantworten. Also wenn du einen Menschen fragst, haben sie Interesse daran, gesund alt zu werden, dann wird kein Mensch mit Nein antworten.
Na klar.
Deshalb Longevity ist ein Thema, was eigentlich das Wissen, was wir ohnehin hatten, quasi bündelt, zu diesem Schlagwort, wie du sagst. Es wird aber schon sehr wissenschaftlich fundiert angeboten, gerade in der Hotellerie. Also es ist wirklich ein extrem wichtiges Thema, auch für die Zukunft, aber ist jetzt schon stark angekommen. Ich habe es vor 5 Jahren schon trainiert, wo es noch exotisch klang, wenn ich über Kältekammern gesprochen habe, wenn ich über Überdruckkammern gesprochen habe, für Sauerstofftherapien, wenn ich über Genanalysen in der Hotellerie gesprochen habe. Aber all das passiert. Und das ist absolut auch kein Wischiwaschi, sage ich mal, sondern das ist wirklich wissenschaftlich absolut fundiert. Und damit kann man schon sehr individuell maßgeschneiderte Programmatiken für die Kunden anbieten. Und letztendlich ist die Hotellerie der perfekte Raum und der perfekte Ort, um sowas auch auszutesten. Weil jetzt sind wir so ein Hotel wie Dyos Cove auf Kreta, die 2022 im Kepos Spa schon eine komplette Longevity-Klinik quasi eingereicht haben, bis hin zu einer Darmreinigungskammer. Also es ist schon wirklich sehr, sehr ausgereift, aber das ist kein Humbug, sondern das ist einfach so, dass die Kunden da alles dieses ausprobieren können und dann dieses Gelernte auch zu Hause fortführen können. Und das ist durchaus sehr wirksam. Also auch Achtsamkeit, Mental Health, bis hin zu Atemworkshops. Das ist alles letztendlich auch eine Antwort auf die Krise. Und wir haben während Covid gelernt, dass nichts selbstverständlich ist. Die Gesundheit ist auf einmal nicht mehr selbstverständlich. Und das hat die Augen geöffnet. Und das war ein richtiger Booster für dieses Thema. Und da wir uns in einer Dauerkrise befinden, das ist ja leider so, ist das Streben der Menschen, das Verlangen der Menschen natürlich sehr, sehr groß nach innerer Balance, nach Ausgeglichenheit, weil das tut was mit uns. Auch wenn wir es bewusst nicht merken, unterbewusst merken wir das. Das Thema Schlaf ist ein Riesenthema geworden, weil über die Hälfte der Deutschen leidet unter Schlaflosigkeit oder Schlafproblemen. Einschlafen, durchschlafen, und sowas. Und das nimmt die Hotellerie alles auf. Die schlaue Luxushotellerie, sage ich mal. Und das findet definitiv eine große Nachfrage. Definitiv.
Okay, ich sehe schon, ich muss über das Thema noch mal ein bisschen nachdenken, wahrscheinlich. Ich würde gerne noch einen kleinen Blick mit dir gemeinsam auf den Vertrieb und auf die Reisebüros werfen. Du bist ja mit
Ja,
AirTours for
gerne.
Friends, da mit euren besten Partnern ständig unterwegs und ihr habt eine Akademie und ihr schult die und lehrt die. Nun ist ja nicht zwingend für jede Reiseberaterin und jeden Reiseberater dieses Luxussegment Teil der eigenen Lebenswelt. Wie kriegt man diesen Gap irgendwie bewerkstelligt?
Die Antwort hatte ich eigentlich vorhin schon gegeben. Also A ist für mich maßgeblich, dass man, wie gesagt, und das macht die Hotellerie ja auch. Deshalb, du siehst, ich komme immer wieder auf die Hotellerie, weil dieses Best Practice, wie gute Luxusmarken arbeiten, das ist halt definitiv transferierbar auf Reisebüros. Also ein guter Hotelier, sei es nun im Concierge oder im Butler-Bereich oder auch generell im Angestelltenbereich, versucht ja so zu arbeiten, dass er halt die Wünsche, die ein Kunde in einer Stunde haben könnte, vorwegzunehmen mit seiner Antwort. Und das sollten wir halt auch machen. Also Luxusverkauf, ist für mich, halt wie gesagt, das eine Reise des Kunden so zu gestalten, dass er möglichst wenig Hindernisse hat, was ich vorhin sagte, mit Mehrwertangeboten, wo er halt stressfreier, entspannter, noch komfortabler und noch erlebnisreicher reisen kann. Und das kann jeder machen. Da gehört natürlich ein bisschen Vorarbeit dazu. Man muss sich diese Produkte natürlich wissen, wo sie verfügbar sind, ob das jetzt True Musement ist, ob das in der Mehrwertkette von Airtus, die wir ohnehin anbieten, oder welcher Anbieter ich auch da immer wähle. Das ist ja einerlei, aber Hauptsache ich biete es an, dass der Kunde einfach merkt, wow, die denken die Reise für mich vorweg. Und das ist stark. Und der Rest ist natürlich auch Erfahrung. Also das Beschäftigen mit dem Produkt ist natürlich unerlässlich, egal in welcher Branche ich bin. Aber wenn ich im Luxussegment, im Reisesegment bin, dann muss ich die einschlägigen Magazine lesen. Da muss ich aber auch Lifestyle wie Vogue, wie Madame, muss ich mir auch mal zu Gemüte führen, um zu wissen, was die an ihre Leserinnen spielen. Ich muss natürlich entsprechende Newsletter bestellen und sowas und natürlich mich in dieses Produkt einfach eingrooven. Aber kein Kunde verlangt von dem Verkäufer, dass er jedes Luxushotel auf der Welt kennt. Der Kunde verlangt von
Klar.
mir, dass ich ihm die Reise so gestalte, wie er es am besten haben wollen würde. Weil es ein schwieriger Satz, aber du weißt, was ich meine, ne? Und
Ja, klar.
dann ist es für mich Luxus. Und es ist ja heute auch so, dass kein Kunde vor mir sitzt und sagt, buchen Sie mir jetzt eine Luxusreise. Das meiste findet per E-Mail statt, das meiste findet per Telefon statt. Und ich habe dann immer Zeit, mich natürlich dann auch entsprechend auf die Angebotspräsentation vorzubereiten. KI ist eine große, große Hilfe, was das Recherchieren angeht. Also das ist einfach letztendlich die Frage, wie motiviert bin ich, wirklich in das Luxussegment einzutauchen? Und ich kann dir sagen, es gibt so, so starke Verkäufer da draußen. Ich bin immer begeistert in den Seminaren. Ich lerne jeden Tag auch dazu von meinen Gästen, was die für tolle Sachen machen und was für starke Verkäufer das sind. Also das ist schon der Reisevertrieb in Deutschland, aber auch in Österreich und Schweiz, der ist nicht ohne Grund der beste in Europa, vielleicht sogar der Welt, muss ich sagen. Das sind starke Leute und da sehe ich kein großes Problem. Das einzige Problem, was wir haben, oder Herausforderung, wir sprechen in der Lotterie immer nur von Herausforderung, ist natürlich das Thema Nachwuchs, ne? Und das ist mir auch ein Herzensanliegen, dass möglichst viele junge Leute in die Seminare kommen, weil die auch genauso mitgenommen werden können und genauso motiviert werden da für das Thema Luxus, weil das Thema Luxus einfach auch einen Riesenspaß macht. Da sind so viele Stories drin, das sind so kreative Hoteliers, die da sitzen, weil sie einfach wissen, dass diese anspruchsvolle und weitgereiste Klientel immer neue Wow-Faktoren braucht. Und deshalb macht mir dieses Geschäft so viel Spaß im Luxusbereich. Und das transportiere ich, glaube ich, auch in den Seminaren. Und da gibt es eigentlich fast keinen, der nicht nach Hause geht nach 7 Stunden Ganztagsseminar, sagt, wow, das hat mich jetzt wieder mal richtig durchgeschüttelt. Ich habe richtig Lust, jetzt den nächsten Kunden eine Luxusreise zu verkaufen. Das macht einfach Spaß.
Du bist ja mit euren Vertriebspartnern schon sehr lange unterwegs. Reicht es denn deiner Einschätzung nach tatsächlich aus, wenn die sich virtuell und du hast es eben erwähnt, über diverse Hochglanzmagazine, über aktuelle Trends und was da so gerade abgeht, informieren? Oder ist es schon wichtig, dass die auch mal vor Ort das eine oder andere Erlebnis selbst teilen können?
Ja, natürlich ist das auch wichtig. Also das ist ja natürlich unerlässlich, dass ich jetzt nicht, also dauerhaft muss ich es nicht haben, um in diesem Segment gut zu sein. Ich kenne auch viele, die weit weniger Reiseerfahrung haben als ihre Kunden, aber das tut ihnen keinen Abbruch. Aber natürlich sollte ich mal wissen, wie sich auch ein Fast-Track anfühlt, wie das funktioniert. Natürlich sollte ich mal wissen, wie ein Butler-Service funktioniert im besten Falle und so. Klar, das ist natürlich, um das Gefühl nochmal zu untermauern, natürlich ganz wichtig. Da hast du völlig recht.
Okay, lieber Olli, vielen Dank für die spannenden Einblicke.
Es hat mich sehr gefreut und bis zum nächsten Mal hoffentlich.
Die Branche vor 9. Eine Woche, ein Tag. Der Reise vor 9 Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.